Fünfte Netzwerktagung Medienkompetenz Sachsen-Anhalt. Medien, Kultur, Wandel. Zusammen Perspektiven in der digitalisierten Welt entwickeln. Panel 4. Juristen, Sozialpädagogen, Programmierer. Welches Selbstverständnis kennzeichnet Medienpädagogik im Kontext der Digitalisierung?
Schönen guten Nachmittag. Schön, dass Sie den Weg zu uns in den Saal gefunden haben, zu einem Begriff, der so ein kleines Universum eigentlich aufmacht. Mein Name ist Ralf Wendt, aber die Namen können Sie da oben auch nochmal nachlesen. Ich komme selbst aus 25 Jahren Beschäftigung mit dem Thema, mit dem wir uns hier heute auch beschäftigen wollen. Unlängst hat mir ein Freund gesagt, bei der Annahme einer Stelle an einem Medienkunstverein, dass er das total schön findet, in einem Kunstverein arbeiten zu können, aber Medienkunst, was soll das sein? Das ist ja irgendwie alles und nichts, und Medienpädagogik ist auch so ein Universum, es ist ganz, ganz, ganz viel, und damit wir vielleicht für unsere Diskussion ein bisschen eingrenzen können, worüber wir hier eigentlich reden, freue ich mich, dass diese Aufgabe Sabine Eder übernimmt vom Blickwechsel e.V. und auch Vorsitzender der GMK, um uns so ein bisschen einzugrenzen, vielleicht was aus ihrer Sicht und irgendwie auch unserer Sicht für heute vielleicht Thema werden könnten. Das kann auch heißen, dass Sie nachher kommen und sagen, naja, aber ich habe noch was ganz anderes und das finde ich auch total wichtig. Seien Sie schon jetzt herzlich dazu eingeladen, das auch zu äußern. Wir sind ja hier nicht da, um Sie zu unterhalten, sondern ins Gespräch zu kommen.
Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass Sie da sind und schön, dass ich hier auch sprechen kann. Ich weiß gar nicht, ob das mir gelingen wird, einen Überblick zu schaffen. Ich dachte, ich mache eher so ein paar Spots. Und ich kann in erster Linie davon ausgehen, was mir in meinem Alltagsleben passiert. Ich bin klar auch Geschäftsleitung vom Blickwechsel, ein Verein für Medienpädagogik. Wir machen seit über 25 Jahren medienpädagogische Bildungsarbeit von der Kita bis hin zu, im Moment jetzt heute startet in Göttingen gerade unser Rollstuhlskating-Wettbewerb. Da arbeiten wir, machen wir einen Kurzfilm, einen inklusiven. Ich bin aber auch in der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, wie viele andere, die hier auch sitzen. Ich sehe Sie von hier oben. Hallo. Dort gibt es verschiedene Arbeits- und Fachgruppen. Wir haben da hinten auch ein paar Flyer mitgebracht. Da kann man auf jeden Fall mitdenken und mitarbeiten. Ja, ich bin auch viel in Schulen unterwegs, mache dort Kurse, im Moment vielleicht eher so zum Thema Sicherheitseinstellungen, also ganz stark diese Frage, was ist eigentlich erlaubt und was nicht. Und das hat mich auch in den letzten Jahren wirklich ganz doll beschäftigt, weil ich oft dachte, eigentlich wollte ich ja mal Medienpädagogin werden, weil ich Pädagogin bin. Und ich finde das Arbeiten mit Medien so toll, das Arbeiten mit Medien, das kreative Gestalten. Und bin immer mehr auch im Laufe meiner Arbeit natürlich auch mit Problematiken konfrontiert worden. Und ja, dann wird man so zur Jugendschützerin, die total wichtig sind auch. Also wir müssen ja sozusagen vom Schutz über die Ermöglichung, auch Medienwelten eigenständig zu nutzen, durchaus gehen. Aber da habe ich mich gefragt, wie ist das auch verändert durch die neuen Technologien, durch diesen Transformationsprozess, in dem wir sind. Ich versuche das mal, einen kleinen Einblick zu geben und freue mich natürlich auch nachher über Ergänzung oder vielleicht auch Anregung für eine Kreuzung, die ich doch auch hätte anders gehen können. Wir haben das vorhin in dem Vortrag schon gehört, es geht hier um eine Transformation. Viele sagen, es ist eine digitale Revolution, es ist wahrscheinlich eher eine Transformation, in der wir alle sind. Hier nur die Stichworte nochmal aufgelistet, die wir vorhin auch gehört haben, Industrie, Arbeit 4.0, Robotik, Algorithmen, Big Data, KI, Virtual oder Augmented Reality, Smart Home. Frage dann der pädagogischen Arbeit, was wollen wir eigentlich machen? Ich erinnere nochmal daran, heute Morgen wurde auch an Dieter Barke erinnert, der den Begriff der Medienkompetenz als einer der ersten nochmal abgebildet hat. Wir wollen einen kritisch reflektierten, sozial verantwortlichen und kreatives Medienhandeln fördern. Darunter verstehen wir sowas wie Medienkompetenz. Auch da gibt es aber große Diskussionen, ob der Kompetenzbegriff überhaupt noch richtig ist. oder ob er zu sehr auf Fertigkeiten eigentlich zugeschnitten ist. Wir wollen sozialen Ungleichheiten natürlich entgegenwirken, Teilhabe, Partizipation fördern und ermöglichen, dass wir und insbesondere natürlich auch junge Leute an der Gesellschaft mitgestalten. Denken wir aber inklusiv, meinen wir nicht nur junge Leute, Heranwachsende, sondern wir meinen genauso auch Senioren oder Seniorinnen oder auch behinderte Menschen. Es geht aber auch insbesondere natürlich um unsere Demokratie, die, wie wir heute Morgen auch schon hörten, möglicherweise an der einen oder anderen Stelle auch angegriffen wird durch neuere Technologien. Wenn wir es aber richtig lenken, bieten sie eben auch große Möglichkeiten der Teilhabe. Ich habe mal von drei Webseiten noch mal so rausgeholt, das ist ganz willkürlich geschehen, was so ja, große medienpädagogische Institutionen darunter verstehen, wenn man auf deren Webseiten guckt, im Selbstverständnis. Da sagt zum Beispiel der Jugendfilmclub Köln, mit Medien kompetent und kritisch umgehen, das ist ihnen ganz wichtig. Ja, und diese Kritik für diejenigen, die sich damit vielleicht noch nicht so intensiv befasst haben, wie das Dieter Barke gemeint hat, heißt nicht meckern über Medien, was man tagtäglich auch schön machen könnte, ist ein Hobby auch von mir. Nein, Kritik meint natürlich Beurteilungsfähigkeit, hinter die Kulissen schauen. Und genauso steht es bei der GMK, kreativ und kritisch mit Medien leben, also Medienkompetenz fördern, oder auch beim JFF aus München, da geht es um die nachhaltige Förderung von Medienkompetenz, die Unterstützung im Umgang mit Medien für junge, ältere Menschen, Multiplikatoren und Multiplikatorinnen. Und da merken wir schon, das ist ein Riesenfass, wenn wir alleine an unsere unterschiedlichen Zielgruppen denken, die wir im Blick haben müssen. Mit wem arbeiten wir eigentlich? Also ganz stark diese Handlungsorientierung, ist, glaube ich, ein ganz zentraler Begriff, Situations- und Handlungsorientierung. Das ist in der Medienpädagogik wichtig. Wir setzen an den Medienwelten von Zielgruppen an. Welten, die wir selber teilweise aber noch gar nicht verstehen. Insbesondere machen wir sowas wie digitale Grenzarbeit. Also wir merken selber, dass Jugendliche sich inzwischen selber oft always connect. Wir hatten dieses FOMO eben bei dem Theaterstück, die ist Fear of Missing Out, also hier always on, always connected, dass man zunehmend auch öffentlich sich inszeniert, bedeutet natürlich auch, dass Jugendliche in einem gewissen Reaktionszwang einer Selbstinszenierung, auch ein Zwang dazu, ausgesetzt sind, beziehungsweise sich selbst dem aussetzen, haben sie sich aber auch nicht ausgesucht. Sie sind in diese Welt ja schließlich hineingeboren und die Welt hat sich so entwickelt. Und natürlich werden sie auch rund um die Uhr vermessen, das ist eine Form von Datifizierung. Und hinzu kommen natürlich dann noch die Fake News oder Filterblasen, in denen wir möglicherweise gesteuert oder manipuliert werden und es zum Teil gar nicht erfassen können. Das bedeutet aber gleichzeitig, und das ist natürlich unser Arbeitsfeld in der Medienpädagogik, auch eine Erweiterung von Handlungs- und Orientierungsräumen, nämlich diese digitalen Jugendkulturen, Partizipationsmöglichkeiten, die es vorher so nie gab, und Kinder und Jugendliche, alle anderen natürlich auch, werden zu sogenannten Produzierenden. Also ich verstehe unter Konsumieren nicht irgendwas, wo wir nicht aktiv sind. Das Konsumieren ist durchaus auch ein aktiver Prozess, aber wir werden immer mehr auch zu denen, die mitgestalten, die diese Welt auch mitgestalten. Blogs oder wenn wir auf YouTube sehen, schauen, wie viele Jugendliche sich da auch mit wirklich interessanten Inhalten zu Wort melden. Oder nehmen wir jetzt auch die Friday for Future Bewegung, die natürlich auch insbesondere mit Hilfe der Messenger sich aktivieren konnte. Tolle Beispiele gibt es natürlich überall zu sehen. Ich weise gerne auf den Multimedia-Preis hin, wenn wir sehen, was junge Leute dort einreichen oder auch entwickeln, ist wirklich beeindruckend. Gibt auch den Dieter-Barke-Preis, auch da gibt Landesmedienanstalt vergeben natürlich auch solche Preise, können wir sehen, was in der medienpädagogischen Praxis passiert. Wenn wir hier draußen schauen, sehen wir im Moment ganz viel, und das ist sicherlich auch wichtig, wenn wir an Handlungsorientierung denken, geht es um Robotik, es geht darum, dass zum Beispiel bei Jugendhackt Kinder und Jugendliche selbst coden lernen, selbst programmieren lernen und sogar auch eigene Apps entwickeln. Die haben natürlich auch einen Kodex und sagen, es soll eben eine App sein, die für eine Gesellschaft was Positives hervorbringt. Letzte Woche war ich gerade in Ingelheim, immer im Roboterland, also auch in der Kita wird inzwischen schon gecodet und programmiert. Hier sehen wir mal so ein Beispiel, wer sich das angucken möchte, ist von Medienbildung.com. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass wir eine Handlungsorientierung haben und insofern auch eine Themenvielfalt und auch eine Technikvielfalt. Und das sollten wir nicht vergessen. Und das ist natürlich schwierig, wenn wir auch sehen, wie solche Förderungen laufen. Hier an dem Tag habe ich Malu Dreier unser digitales Kinderzimmer gezeigt. Das fand sie auch ziemlich spannend. Und dann habe ich aber versucht, auch nochmal zu sagen, Frau Dreier, Medienpädagogik bezieht sich aber nicht nur aufs Coden. Das sind verschiedene Themen, die da eine Rolle spielen. Und da kam nur, ja, das weiß ich. Und dann hat sich abgewandt. Wir wissen, wie Politiker zu solchen Veranstaltungen kommen und dass sie natürlich auch insbesondere nur wenig Zeit haben. Aber es ist schon so, dass wir im Moment so einen Trend sehen, dass es ganz stark ums Programmieren, um Coden geht und da sollte es nicht stehen bleiben. Ich habe hier mal so ein Beispiel gemacht, dass der Stefan Iske hat eben noch Online-Werbung genannt, ich habe das mal mit reingepackt, Schönheitsideal, es geht um Fake-Fotos, dass man eben da vielleicht auch ein Bewusstsein schafft. Denn mit solchen Dingen haben Schüler und Schülerinnen jeden Tag zu tun. Und wenn wir selber überlegen, dass wir im Moment kein Foto, und das ist nicht neu, aber durch die neue Technologie und auch durch die Filtermöglichkeit ist das immer schwieriger, dass in der Regel eigentlich nur noch Bildforensiker und Bildforensikerinnen überhaupt sagen können, ob ein Bild echt ist oder nicht oder in irgendeiner Form manipuliert. Dass es schon durch einen Ausschnitt manipuliert wird oder durch einen Filter, ist mit Sicherheit auch eine Sache, über die manche Leute noch gar nicht nachgedacht haben. Ich fand es insbesondere ganz gut, dass im Moment Jan Böhmermann sich irgendwie stark macht, auch für unsere Themen. Das hat er damals auch gemacht bei diesen Fake-Fotos unten links. Vielleicht erinnern Sie sich daran, da ging es um den Finger von Varoufakis. Und da hat Jan Böhmermann gesagt, er hätte diesen Finger tatsächlich manipuliert. Wer weiß, ob es stimmt? Weiß es jemand von Ihnen? Hatte Varoufakis diesen Finger so hochgehalten oder hat Jan Böhmermanns Technikteam das gemacht? Weiß es jemand? Ja, das war das Technikteam und am Ende war es aber doch nicht das Technikteam. Und das hat man dann überhaupt gar nicht mehr in den Medien wahrgenommen. Und deswegen denke ich auch, muss man eigentlich bei Böhmermanns Sachen immer wieder nochmal genau nachgucken, nimmt er mich eigentlich jetzt auf die Schippe oder nicht? Also er spielt das wirklich, diese Klaviatur, bis auf die Spitze. Und tatsächlich hat Herr Varoufakis das mitbekommen, dass Herr Böhmermann dazu was gemacht hat, zu Recht natürlich auch, und hat später dann auch behauptet, ich habe das gar nicht gemacht, das ist ein Bild von Herrn Böhmermann. Also ein wichtiges Thema, geht auch um Vertrauen, wem vertraue ich eben mehr? Die neue Shell-Studie ist herausgekommen und da geht es auch insbesondere darum, dass Jugendliche auch Politiker und Politikerinnen nicht mehr vertrauen. Es geht natürlich ganz viel um Fake-Geschichten und da sollte man mit Menschen auch arbeiten und denen auch ermöglichen, zu verstehen, wie zum Beispiel auch Quellen gecheckt werden können. Ich gebe jetzt nur ein Beispiel mal rein, wie Mimikama, das kennen Sie ja sicherlich alle. Aber solche Sachen sind natürlich auch nochmal eine große Frage, was kostet eigentlich das Internet? Das, was wir täglich benutzen, die Apps, die wir auf dem Handy haben, sind in der Regel amerikanische Apps. Das sind die Top 10 Apps, man kann das auf Handysektor nochmal nachsehen, ansonsten gibt es verschiedene Studien, Statista kann man nochmal nachschauen, was eigentlich da an den Top 10 Apps ist. Und wenn man sich das Bild nur mal im Hintergrund anguckt, das sind die Millionäre, dann sehen wir halt, wer solche Apps auch erstellt und wer daran am Ende auch verdient. Oder das Thema Games, ein wichtiges Thema der Medienpädagogik. Wir haben Jahrzehnte gebraucht, bis man endlich verstanden hat, dass Spiele etwas Förderliches sind auch und aus dieser Schmuddelecke rauskommen müssen. Und jetzt haben wir das Problem, dass Spiele entwickelt werden, die eigentlich nur dazu da sind, Geld zu generieren. Also wenn man sieht, dass Fortnite 3 Milliarden Dollar Profit gemacht hat, nicht Umsatz, sondern Profit, dann merkt man halt, da sind Psychologen da am Werk, die überlegen sich genau, wie muss ein Spiel konzipiert sein, dass wir möglichst viel Geld generieren. Und das sind neue Sachen, die wir so früher eigentlich in der Form nicht hatten. Das ist eine Art Kapitalismus, der da in diese ganze Thematik auch reinkommt. Dann natürlich auch so Influencer. In dem Fall würden wir in der Medienpädagogik auch sagen, Influencer sind nicht per se schlecht. Nein, natürlich sind sie auch, können die natürlich auch Meinungsbildung im positiven Sinne machen. Wir haben im Moment ganz viel aber auch damit zu tun. Ende des Monats trifft sich das Kinderhilfswerk. Wie gehen wir eigentlich damit um, dass wir immer mehr Kinder haben, die eben Kinderinfluencer sind? Und hier kommt eben ein ganz großer Schwerpunkt dieser medienpädagogischen Arbeit auch, die wir haben, ist die Elternbildung und die Zusammenarbeit mit Eltern, was auch nicht ganz einfach ist. Kommen wir zu den Eltern, kommen wir zu solchen neuen Gadgets, die es gibt. Ob Pampers hier seine Windel hier in Deutschland verkaufen darf, ist noch unklar. Aber so eine smarte Windel ist nicht neu, die gibt es auch schon seit vielen Jahren. Oftmals funktioniert aber dann irgendwann die App nicht mehr. Das heißt, hier kann ich, wie wir sehen, dieses kleine grüne Teil ist ein Sensor. Und dann kann ich eben messen, ob die Windel voll Urin ist oder nicht. Ich habe dann die Information auf meinem Smartphone. Und Pampers hat auch noch eine tolle Kamera entwickelt. Die kann ich dann neben das Bett stellen und kann dort mein Kind bewachen. Und sicherlich, das hört sich zynisch an, wie ich rede, das soll, ja doch, vielleicht soll es auch so sein, es ist ein bisschen zynisch gemeint. Es wird in diesem Werbefilm natürlich auch nochmal ganz viel positiv bestärkt, weil die Ärztin sofort auch die Gesundheitsdaten der Kinder hat. Dennoch sollten wir uns das angucken. Also deswegen, es reicht nicht aus zu sagen, das finden wir problematisch, weil wir es komisch finden, sondern wenn der Datenschutz gewährleistet ist, kann das möglicherweise dann doch förderlich sein fürs Kind. Im Moment wissen wir es noch nicht, im Moment bin ich da eher skeptisch, was das angeht. Denn es gibt eben auch Kinderrechte und wir müssen sehen, Kinder haben Recht auf Privatsphäre und die wird mit so einer Pampers-Windel natürlich nicht gewahrt, weil die Daten auch auf den Server von Pampers gehen. Wer mehr zu solchen Sachen wissen will, wir haben von der GMK-Fachgruppe Kita ein digitales Kinderzimmer gebaut, da kann man uns zwischendurch mal einladen und dann können wir in dieses Thema etwas näher eindringen. Und Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club, die hat ein schlaues Buch geschrieben, wo sie auch noch mal so ein bisschen aufgelistet hat, worum geht es denn eigentlich? Also klar, wir haben ja nichts zu verbergen, das ist etwas, was wir vielleicht sagen, wenn wir tatsächlich nichts zu verbergen haben, aber auch heute Morgen in dem Vortrag wurde es deutlich, hier geht es nicht nur darum, dass vielleicht irgendwann eine App uns sagt, was ich kaufen möchte, bevor ich überhaupt weiß, dass ich die Lust darauf habe oder Bedarf habe, sondern es geht um Wähleranalysen, es geht auch um Kriminalität und Terrorbekämpfung und an manchen Stellen mag es auch für den Staat oder auch für die Demokratie wirklich problematisch werden. Während Logistik oder Prozesssteuerung, wenn wir überlegen, dass das Smartphone möglicherweise auch nachhaltig ist und auch dazu führt, dass wir Energie sparen können, wenn wir vorhin schon gehört haben, das Internet ist das drittgrößte Land, also was wir an Strom verbrauchen für diese digitalen Medien, ist nochmal ein neues Thema, müssen wir eben gucken, dass es an anderer Stelle problematisch ist. Hier vielleicht nochmal eine Zahl, wenn wir wissen, dass Facebook eine 97-prozentige Trefferquote hat, um Personen richtig zuzuordnen, damit schlagen sie sogar vergleichbare Programme des FBI. Nämlich nur eine Trefferquote von 85%. Ich fand diesen Satz ganz gut von Herrn Klaus Mainzer heute Morgen, Stärkung menschlicher Urteilskraft. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, das zu versuchen. Aber das ist nicht leicht, weil wir Mut haben müssen, auch zu sagen, ich weiß das eigentlich gar nicht. Ich muss selbst eben als Pädagogin auch sagen, Mensch, lass uns das doch mal rausbekommen. Und den Mut muss man erstmal haben, auch gegenüber Geldgebern zu sagen, wir machen uns da auf den Weg und wir wissen es vielleicht noch gar nicht. Ja, Edward Snowden bringe ich noch mal rein, weil er jetzt sein neues Buch rausgebracht hat. Ich habe es nicht gelesen, aber Dennis Scheck hat es gerade am Sonntag als lesenswert eingeschätzt. Insofern muss man sich das vielleicht doch noch mal durchlesen, wenn man dieses Thema Datenschutz sich noch mal genauer anguckt. Blick über den Tellerrand, das ist gar nicht so neu. Der NAO ist eingesetzt worden in Bielefelder Kindergärten, um Sprachförderung oder auch die Aufmerksamkeit von Kindern zu stärken. Da kann man sich mal reingucken. Das ist etwas, was nicht Science Fiction ist, sondern heute eben schon.
Na, junge passiert. Kinder haben es vor.
Gucken wir uns jetzt nicht mehr an. Ich möchte eher unseren Kaiser Wilhelm nochmal zitieren, der sagt, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Damit hat er auch nicht recht gehabt. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, und das sage ich mir als Medienpädagogin immer, weil ich denke, oh, diese ganzen neuen Technologien will ich wirklich so leben, will ich wirklich, dass die Erde sich, dass die Welt und dass die Art und Weise, wie wir leben, so verändert. Aber ich glaube, wir haben das überhaupt gar nicht in der Hand. Wir haben nur in der Hand, dass wir mitgestalten können. Alles, was es schon gibt, wenn du auf die Welt kommst, ist normal und üblich und gehört zum selbstverständlichen Funktionieren der Welt dazu. Alles, was zwischen einem 15. und 35. Lebensjahr erfunden wird, ist neu, aufregend und revolutionär und kann dir vielleicht zu einer beruflichen Laufbahn verhelfen. Alles, was nach deinem 35. Lebensjahr erfunden wird, richtet sich gegen die natürliche Ordnung der Welt oder der Dinge. Kommt übrigens aus dem Buch von Douglas Adams, Adams per Anhalter durch die Galaxis, und gefallen tut mir natürlich auch dieses Don't Panic. Auch das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir nicht in Angst und Panik uns versetzen lassen, sondern unseren Kopf anschalten und mitgestalten und das eben mit den Kindern und Jugendlichen und den Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Und vielleicht noch ein paar Hashtags, das Dilemma mit der DSGVO, dieses verbindliche Datenschutzrecht für alle. Ich habe das Gefühl, dass das dazu geführt hat, dass wir noch weniger medienpädagogische Praxis in den Einrichtungen machen dürfen, weil alle total verunsichert sind. Ich habe unfassbar viel rumtelefoniert, obwohl ich nicht Juristin bin, weil ich keine guten Quellen gefunden habe und irgendwann bei der katholischen Kirche jemanden erreicht habe. Der hat ein tolles Heftchen dazu geschrieben, wie zum Beispiel in der Kita mit Fotos umgegangen wird. Und sowas müssen wir natürlich erwarten, dass das irgendwie schneller geht, dass solche Gesetze auch transparenter sind und verstanden wird, was ist eigentlich erlaubt und was nicht. Sicherlich auch Hashtag Apps und Technik. Wir haben eben keine verlässliche Technik, wenn wir in die Einrichtung gehen und mit Apps arbeiten, die davon abhängig sind, dass Betriebssysteme aktualisiert werden und dann ist die nicht aktualisiert. Das ist ein großes Problem und genauso auch das Problem mit den Clouds. Wo werden die Sachen denn eigentlich gespeichert? Ich finde, es geht nicht, dass wir die Apple Clouds und so benutzen, solange da die datenschutzrechtlichen Sachen nicht geklärt sind. Das ist natürlich auch ein großer Wunsch an die Politik, die da mit den großen Konzernen, auch mit der Wirtschaft agieren muss. Deswegen habe ich mich ein bisschen gewundert, dass der Bildungsbereich das schon wieder alles wuppen muss, der das wenigste Geld hat und die Wirtschaft ganz unten eigentlich so wenig Verantwortung übernehmen muss. Da sollten wir, glaube ich, nachher bei diesem Minti nochmal anders abstimmen. Rechte-Dschungel, ne? Wir brauchen also verlässliche Regeln. Ich habe im Hintergrund Renate Künast, wir erinnern uns daran, wie sie auf Facebook einer Hetze ausgesetzt wurde, die sondergleichen war. Und im Moment haben wir das auch gerade bei mehreren Politikern, denen wirklich der lebensbedrohliche Hass entgegenschlägt im Internet. Und da brauchen wir natürlich vielleicht auch sowas wie ein Internetgericht. Die Idee ist nicht auf meinen Mist gewachsen, habe ich einen Artikel gelesen. Ich könnte auch nochmal nachschauen, wer das gesagt hat. Aber die Idee fand ich nicht schlecht, zu sagen, wir brauchen vielleicht Internetgerichte, ähnlich wie Familiengerichte oder Arbeitsgerichte, die wir haben. Dass wir praktisch arbeiten, das ist klar. Es gibt verschiedene super tolle Projekte auch zu diesem Thema, die diesen Hate Speech aufnehmen, oft auch finanziert von den großen Konzernen, wo wir uns in der Medienpädagogik schon überlegt haben, machen wir da überhaupt mit oder nicht. Haben wir uns dann aber eben dafür entschieden. Vielleicht nochmal Hashtag Digitalpakt. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht nur Technik fördert, sondern auch den Ausbau, sondern Fortbildung, Workshops und das Medienkonzept. Das war ja die Idee von diesem Digitalpakt, aber so richtig umgesetzt wird es doch nicht, weil erwartet wird, dass ein fertiges Medienkonzept abgegeben wird. Und es macht mehr Sinn, wenn ein Medienkonzept entwickelt wird und nicht schon fertig abgegeben wird und dann darf man Förderung kriegen. Also das höre ich von ganz vielen Schulen, dass das ein großes Problem ist. Und es muss natürlich entlang der gesamten Bildungskette sein, denn die Kita ist schon wieder überhaupt gar nicht mitgedacht und das geht überhaupt nicht. Happy Robot, Sad Human hat eine Kollegin, Selma Brandt, mir geschickt, die sagte, jede Gießkanne in jedem kleinen Dorf wird irgendwie mit Wireless LAN ausgestattet, aber wenn wir genau dieses Dorf haben, um Elternabend zu machen, sind wir nicht richtig finanziert. Also da verdienen wir zu wenig und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Situation der Medienpädagogik teils hochgradig prekär ist. Zudem ist der Begriff Medienpädagoge und Medienpädagogin überhaupt gar nicht geschützt. Jeder kann sich Medienpädagoge nennen. Das ist etwas, was wir auch im Dachverband, im Fachverband immer wieder auch diskutieren. Das soll natürlich nicht dazu führen, dass jetzt irgendwann das irgendwie benannt wird und nachher fliege ich da raus und bin dann keine Medienpädagogin mehr. Das wäre natürlich auch ein Dilemma. Ach nee, ich habe es ja studiert. Genau, mir kann es nicht passieren. Also, Ausstattung und Konzept gehört zusammen. Vielleicht nochmal die Konsequenzen. Welche Konsequenzen haben wir denn? Wie wird sich denn, wie werden wir uns verändern, wenn wir mehr Mensch-Maschine-Beziehungen eingehen? Ein toller Film ist Her. Ich empfehle den, sich mal anzugucken. Der macht Spaß und öffnet die Augen. Mensch-Maschine-Beziehung. Viele Leute haben Staubsauger oder Roboter, die ihren Rasen mähen. Und die haben immer auch schon Namen. Und ich glaube, das funktioniert auch. Welche Konsequenzen brauchen wir, die Anwenderinnen, wenn wir die Technologien gar nicht mehr verstehen? Welche Wertedebatte müssen wir im Kontext von vernetzten Welten führen? Inwiefern sind Hersteller auch politische Instanzen in die Pflicht zu nehmen? Und brauchen wir ein Prüfsiegel auch zur Orientierung? Und da haben wir uns was überlegt in der Geschäftsstelle von der GMK. Seit anderthalb Jahren sind wir da am Arbeiten, jetzt schon auch 2 Jahre. Das ist jetzt nicht von uns, sondern vom Media Lab aus München. Build the Future of Media haben die da geschrieben, together. Ich habe jetzt mal Education oder Literacy dazu geschrieben. Denn wir sind dabei, ein Media Lab zu entwerfen. Und wir suchen gerade Kooperationspartner. Und da werde ich auch die Menschen, die hier heute Morgen saßen und die ich hier treffe, auf jeden Fall nochmal ansprechen, weil das geht nur gemeinsam, das geht nur noch kollaborativ. Wir können nicht mehr nur unsere eigene Suppe kochen. Wir müssen mit unterschiedlichen Disziplinen noch enger zusammenarbeiten, als wir es im Moment schon tun. Das muss man jetzt nicht verstehen und lesen. Es gibt einen One-Pager, den werden wir auch in Kürze auf unserer Webseite veröffentlichen. Wir haben erstmal eine große Tagung und da werden wir das nochmal verabschieden. Wir wollen also genau sowas machen. Es gibt schon mehrere von diesen Media Labs, aber es soll ein Lab geben, wo wir einen Open Space haben, wo neueste Technologien sind zum Ausprobieren, dass man sich überlegen kann, will ich das wirklich haben, will ich mir die Alexa kaufen, was macht die denn zum Beispiel, so, wenn man an Sprachassistenzen denkt. Wir wollen aber auch einen Think Tank dort haben, um als Denk- und Arbeitsraum und eine Akademie auch für Weiterbildung. Und Sie sehen da unten, wir wollen das mit Politik, Wirtschaft, Kunst, Kultur zusammen gestalten, plus anderen Juristen und so, die auch natürlich dazugehören. Wir diskutieren das weiter auf der Fachtagung in München. Das ist ein kleiner Werbeslot jetzt an der Stelle. Das nächste GMK-Forum, es ist leider ausgebucht, aber es wird da auch wieder eine Dokumentation geben. Kurz nach dem Forum gibt es schon eine erste Dokumentation im Netz. Da geht es um Utopien oder Dystopien, weil manche Dinge, die wir heute hören oder gehört haben, die wirken so wie eine Dystopie. Es liegt an uns daraus, eine lebenswerte Gesellschaft zu machen. Und abschließen möchte ich mit einem kleinen Filmchen, der das vielleicht zeigt, dass ganz schön viel möglich sein könnte. Ich hoffe, das läuft ja.
Das ist schön, das ist der Vortrag, der wie ein Tiefflug war, durch unser Thema, also über unser Thema sozusagen, alles so ganz kurz anblickend dann auch noch mit dem Film geendet ist, von Sabine Eder. Wir haben mehr Gesichter auf der Bühne. Neben mir die Jördis Dörner, als Medienpädagogin vor 2 Jahren ein Netzwerk gegründet. Ein ganz kleines, Kumpels und Friends, K&F Education. Zu den Kumpels und Friends kommen wir vielleicht gleich nochmal, weil es ganz viel auch um Netzwerke ging. Christian Kleinhans vom auch Netzwerk Medien und Bildung in Rheinland-Pfalz. Und ein Netzwerk einer besonderen Art hat Matthias Schmidt hier in Halle bilden können an der Medienanstalt, was so ein bisschen herausragend ist für die Medienanstaltslandschaft in der Bundesrepublik, ist nämlich Leiter des Medienkompetenzzentrums, wo ein, wenn man so will, freies Netzwerk von Trainerinnen und Trainern genau das versucht zu realisieren, worüber Sie gerade gesprochen haben. Eins hat es, glaube ich, klar gemacht allen Beteiligten, dass etwas, was wir vielleicht irgendwann mal in der Jugend bewundert haben, so Leute wie Friedrich Kittler vielleicht, also laufende Kompendien, die sozusagen zu jedem neu auftauchenden Medium auch was sagen können, in der Regel dann auch noch einen Praxisbezug haben, dass dieses Dr. Faustus-Modell so kaum noch zu finden ist, da diese Landschaft der einzelnen Medien, auf die wir hier stoßen, mit denen wir es zu tun haben und den ganzen Aspekten, die damit verbunden sind, den Rahmen einer Einzelkompetenz einer Person höchstwahrscheinlich sprengen. Ich freue mich natürlich, dass wir genau darüber mit Leuten reden können, die damit versuchen umzugehen. Deswegen würde ich auch ganz gern an Jördis am Anfang genau diese Frage stellen, wie du eigentlich damit umgehst. Du machst das seit 2 Jahren, hast wahrscheinlich angefangen, wie viele von uns sozusagen als Einzelperson interessiert an dem Feld. Da möchte ich auch was machen und da möchte ich Leuten was beibringen oder mitnehmen. Wie gehst du damit um, wenn du mit Dingen zu tun hast, von denen du gar keine Ahnung hast?
Okay, also es waren ja jetzt mehrere Fragen da drin. Vielleicht noch eine ganz kurze Richtigstellung. Also ich habe das Netzwerk oder tatsächlich gar nicht gegründet, sondern eigentlich Freunde und Kollegen von mir. Kumpels und Friends ist ein Netzwerk aus verschiedenen Kultur- und Digitalschaffenden. Das heißt, es machen nicht alle was mit Medienpädagogik. Und ich habe mich dem quasi mit der Education-Sparte angeschlossen, um zu sagen, hey, lass uns diese Kompetenzen, die wir in diesem Team haben, auch für die medienpädagogische Arbeit nutzen. Und wie ich damit umgehe, dass ich nicht alles weiß, ist tatsächlich so, dass man Leute um sich schart, mit Leuten ins Gespräch geht, die das viel besser können und wissen, als ich es jemals können könnte zum Beispiel. Also gerade bei dem Thema Robotik, du hattest das vorhin auch kurz gesagt, also Coding und Programmierung ist jetzt ja gerade so ein bisschen der neueste heiße Scheiß beim Thema Medienpädagogik. Auch das kann ich nicht voll und ganz bis ins Letzte irgendwie durchdringen. Und wir lösen das dann ganz gerne durch so Co-Teachings, also dass wir zum Beispiel Projekte zusammen machen, wo einfach ein Entwickler, eine Entwicklerin mit im Team ist und dazu eben pädagogische Expertise kommt von einem Medienpädagogen, Medienpädagogin. Und damit funktioniert das ganz gut. Und man muss sich natürlich davon einfach lösen, von diesem Gedanken, dass man immer alles selbst beherrschen könnte.
Christian Kleinhans hat eine Weile lang auch schon damit zugebracht, sich damit zu beschäftigen, was denn eigentlich eine Medienpädagogin, ein Medienpädagoge mitbringen müsste. Jetzt habt ihr relativ viele Leute versucht auch zu vernetzen, nicht nur in Rheinland-Pfalz, sondern auch darüber hinaus. Aber was sind denn für Sie so Grundkompetenzen, die diesem Selbstbild, was wir ja heute diskutieren, bei allen irgendwie zugrunde liegen müsste?
Also ich glaube, ein Grundmerkmal, vielleicht fangen wir damit kurz an, ist in diesem Berufsfeld ist, dass viel in Bewegung ist. Und dass es ohne den eigenen Willen, den eigenen Antrieb zum lebenslangen Lernen, was man sonst ja als Floskel eigentlich in allen Berufsgruppen kennt, gerade in dieser Berufsgruppe sehr, sehr wichtig ist, da am Ball zu bleiben. Vielleicht gar nicht, weil man bis zum Expertengrad sich in neue Themengebiete einarbeitet, aber zumindest so ein grobes Wissen, was sind eigentlich die Dimensionen, um die wir uns kümmern müssten, wenn man letztlich so ein medienkompetentes Subjekt vor Augen hat. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man mit einem Lernwillen und auch einem Technikinteresse letztlich in diesem Beruf arbeitet. Und ich glaube, am leichtesten lässt sich es am Beispiel erklären. Wir kommen nämlich häufig in Bildungssituationen, wo zwar ein Auftrag formuliert wird, was sollen wir eigentlich vermitteln, und dann wird aber klar im Vorgespräch, dass eigentlich dieser Bereich Medienkompetenzerwerb noch viele weitere Aspekte in sich trägt, die Auftraggeber erst gar nicht gesehen haben. Also das heißt, wir kommen, sagen, okay, das, was ihr da haben wollt, das können wir vielleicht nicht, holen uns weitere Experten dazu und sagen dann, und was ihr überseht, was wir eigentlich auch vermitteln wollen, sind diese und jene weiteren Kompetenzbereiche. Medienethik, Medienkritik sind zum Beispiel die Klassiker, die seltenst genannt werden, wenn der Auftrag erst formuliert wurde, wo wir dann immer sagen, aber die Dimensionen gehören auch dazu. Und also insofern ist es ein facettenreiches Gebiet und deswegen ist es relativ schwer zu beantworten, was sind Basiskompetenzen, weil die ständig im Fluss sind. Ich glaube, da muss man eher nach Auftraggebern, vielleicht nach Bildungsanlass, nach Situationen schauen.
Matthias, du hast im Haus hier ja tatsächlich nochmal eine ganz andere Situation, nämlich eine, wo ganz direkt geprüft wird, was ist attraktiv und was nicht. Ihr macht jede Menge Angebote über das Jahr sozusagen an ganz vielen verschiedenen Facetten mit dem, was wir so als Medienkompetenz bezeichnen könnten vielleicht. Und die Teilnehmerinnenzahlen sprechen dann irgendwie für sich. Ne? Da gibt es Sachen, die sind interessanter, die sind fancy, würde ich sagen. Ja, das smarte Wohnzimmer meinetwegen, das wird wahrscheinlich anders anziehen. Was habt denn ihr für Erfahrungen gemacht, genau mit dieser Mischung an Angeboten? Also wie geht denn das zusammen bei euch, sowas wie Medienethik und lass es mal Software-Schulung heißen oder wie baue ich einen Smartphone-Film?
Naja, wir haben nun ja nicht nur das Medienkompetenzzentrum, sondern auch im Haus das Glück, eben 5 Medienpädagogen zu beschäftigen, die uns halt natürlich direkte Feedbacks mitbringen. Ja, die sind tagtäglich in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs mit dem Medienmobil und das spiegelt sich natürlich dann auch in unserer Arbeit auch für die Erwachsenenbildung dann wieder. Also Medienkompetenzzentrum ist eher so die Zielgruppe Erwachsenenbildung und da sieht man eben aufgrund der Dynamik, ja, die also die Medienentwicklung schon mit sich bringt, dass also auch Themen gehen und neue Themen kommen, ganz klar. Also wenn wir als Medienpädagogen unterwegs gewesen sind, am Anfang 1998 bis 2000, dann hatten wir Filmprojekte gemacht mit Kindern und so. Und da gab es kein Internet oder überhaupt keine Durchsetzung im Wohnzimmer oder im heimischen Bereich, ne, von Internet, von Mitmachmöglichkeiten. Damals waren die Bürgermedien quasi state of the art, weil man da die Möglichkeit hatte, sich zu verwirklichen, eigene Inhalte zu transportieren und zu partizipieren in diesem Medienkuchen, ja, würde ich mal sagen. Und wir stellen eben fest, dass sich als allererstes die Zielgruppen erweitert haben. Das waren eben dann nicht nur die Schülerinnen und Schüler. Es kam dann irgendwann die frühkindliche Medienbildung mit dazu, ja, in der Vorschule. Dann natürlich der Erwachsenenbereich, die ganze Weiterbildung, weil eben nicht alle Digital Natives sind und sich mit allem zurechtfinden. Und wir haben eben auch festgestellt, dass wir völlig andere Konzepte brauchen, um zum Beispiel mit älteren Menschen, ja, zu arbeiten, Berührungsängste abzubauen etc. Das ist die Dimension der Zielgruppe. Und dann kommt die Dimension der thematischen Breite, die also durch die Medienentwicklung, ja, noch lange nicht zu Ende ist und durch die Digitalisierung, ich denke mal, wir erstmal am Anfang stehen. Also am Anfang war, wie gesagt, Video, ein bisschen Audio, ja, dann kamen so die ersten sozialen Netzwerke mit VZ, vielleicht erinnert sich die eine oder der eine oder andere noch dran, bis dann eben irgendwann so Facebook kam, das ist ja bei den Jugendlichen jetzt auch schon wieder out mit Instagram. Wir haben die Messenger, die dazugekommen sind und natürlich mittlerweile über Twitch etc. auch im Gaming-Bereich völlig andere Plattformen. Und darauf schon Antworten zu finden, sich erstmal kritisch auseinanderzusetzen und dann noch zu sagen, wir entwickeln da Konzepte, um erstmal die Zielgruppe zu erreichen, anzusprechen. Das ist die größte Herausforderung. Im Medienkompetenzzentrum gibt es Themen, die funktionieren sehr gut. Die entwickeln sich dann weiter, weil dann mit einmal auch berufliche Qualifikation dann in den Vordergrund rückt, ja, durch das Erwachsenenbildungsgesetz mit Bildungsurlaub kommen eben immer mehr Leute, die eben sagen, ich kann mich da auch beruflich, ja, fit machen für die Zukunft. Und trotzdem braucht man in der Breite auch, ich sag mal, die kleinen wichtigen Nischenthemen, ja, wo es ganz schwierig ist, in so einer inhomogenen Teilnehmerstruktur Interessenten zu finden. Und deswegen machen wir kleine Themen, die sich zum Beispiel mit dem Wirken bedeutender Regisseure auseinandersetzen, auch in kleinen Gruppen mit 4, 5 Teilnehmern, weil wir denken, dass das eigentlich das Bild erst rund macht.
Frau Eder, Sie hatten vorhin etwas, was, glaube ich, bei allen auch bewusst ist und vielleicht für Sie ja auch, dass sobald wir uns in irgendeine dieser Richtungen bewegen in der Praxis, dass dann immer sowas wie ein Subtext mitschwingt, also eine Subqualität auch, die da heißt Medienkritik. Ich bin als Trainerin, Trainer, als Pädagogin und so weiter immer auch dafür zuständig, das mit zu thematisieren, weil für ein medienkritisches Thema werde ich wahrscheinlich eine Gruppe von 10-, 12-Jährigen kaum begeistern können, aber das muss so mitschwingen. Wie sieht es denn in so einer Praxis eines Netzwerks wie denen, in denen Sie unterwegs sind, aus? Wie kann man sowas eigentlich herstellen bei denen, die meinetwegen total fit sind, was das Programmieren angeht oder beim Roboter bauen? Ich habe neulich so einen Menschen kennengelernt, das war hochgradig faszinierend, aber der hat kaum was gesagt. Der hat eigentlich nur, das war einfach ein Nerd. Der hatte mit dem, was sozusagen, was ist eigentlich ein Roboter, was macht er mit unserem Alltag, was heißt das für eine Zukunft, wenig am Hut. Der fand es einfach super und konnte auch zeigen, wo man da was reinsteckt. Wie gehen Sie denn damit in der Praxis um, also mit den Trainerinnen und Trainern, dass sowas tatsächlich implementiert ist oder soll es von Haus aus kommen?
Naja, die Pädagogen und Pädagoginnen, die sollten natürlich erstmal Interesse haben an pädagogischen Prozessen und in die muss man nicht permanent eingreifen. Also man kann Dinge geschehen lassen und neugierig sein und eher so Lernszenarien also ermöglichen. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz wichtiger Aspekt. Und dieses Nachdenken darüber, warum gibt es das eigentlich, warum existiert das, wer hat es erfunden, das ist ja schon mal eine ganz gute Herangehensweise. Haben wir ganz früher auch gemacht, wo kommt das Fernsehen her, wer hat es denn erfunden, warum denn eigentlich, weil uns allen langweilig war. Und dann kann man eben die Art und Weise der Machart sich anschauen und was es auch mit uns macht, mit mir, meiner Kommunikationskultur, meiner Art und Weise, wie ich lebe, wie ich meine Arbeit organisiere. Und das kann man natürlich in alle pädagogischen Prozesse mehr oder weniger reinbringen. Und ob jetzt dieser Nerd am Ende irgendwas dazu sagt, das wäre mir, glaube ich, gar nicht so wichtig. Das kann ich auch, man kann es ja nicht immer ermessen. Man kann ja nicht immer ermessen, ob diese Ziele, die ich da mir vorher überlegt habe, vielleicht am grünen Tisch, ob die erreicht werden. Ist ein bisschen schwierig. Aber vielleicht hat er am Ende eine Maschine gebaut, die alle anderen toll finden oder die ihn auch zum Gelingen von irgendwelchen Dingen bereit, also irgendwie zur Verfügung gestellt werden und dann kriegt er sein Feedback, was er vielleicht benötigt, um weiterzumachen, um weiterzuarbeiten an seiner Sache oder er kriegt eben eine Reaktion, dass man damit nichts anfangen kann. Und das wird ja auch vielleicht was mit diesem Menschen machen.
Jetzt ist ja Medien.
Nee, ich kann ja vielleicht noch dazu, also es geht ja darum, dass wir, wenn wir mit Menschen arbeiten, dass wir uns alle bewusst sind, dass wir eine Verantwortung haben für das, was wir tun, auch für die Technologien, die wir nutzen, wie wir sie nutzen. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz zentraler Punkt, den man bearbeiten muss. Ich glaube, das ist immer einfacher, das an bestimmten Beispielen festzumachen, ob das jetzt ein Robotikkurs ist oder ob es darum geht, wie ich mit Kettenbriefen umgehe zum Beispiel oder wie ich mit Fotos umgehe, ob ich die versende oder nicht und wie man Einverständniserklärungen holt oder nicht. Also das kommt immer so ein bisschen auch auf das Thema an, wie ich vorgehe und wie ich Dinge initialisiere.
Ich klinke mich ein, weil ich hätte vielleicht ein Praxisbeispiel. Die Einstiegsfrage war ja, wie kriegt man das hin, dass andere Pädagogen oder andere Menschen, andere Personen dann so Übersprungswissen miterwerben, wenn sie in so einem Team mit einem Medienpädagogen agieren können oder einer Pädagogin. Und das Praxisbeispiel aus Rheinland-Pfalz, was mir da eingefallen ist, als du gesprochen hast, war das Landesbibliothekszentrum, die für alle Bibliotheken im Land zuständig sind, haben sich bei uns gemeldet, als sie den Plan gefasst hatten, für sich schon und auch technisch schon mit begonnen haben, Tablet-Koffer in die Ausleihe zu geben, mit dem Ziel, Bibliotheken, die sich da weiterentwickeln wollen beim Thema mobilen Lernen, erstmal mit Infrastruktur ausleihbarer zu unterstützen. Und der Auftrag war dann in einem kooperativen Netzwerk, entwickelt doch bitte zu dieser Hardware auch medienpädagogisches Begleitmaterial, was unsere Bibliothekarinnen verstehen können und Bibliothekare. Und dann wurde es so ein Praxisheft, relativ konventionelles Vorgehen eigentlich bis dahin. Aber das Ziel war zu sagen, wir entwickeln das gemeinsam. Also das heißt, wir haben so ein Expertengremium aus mehreren Bibliotheken einberufen. Die konnten dann jeweils mit zwei verschiedenen Zielgruppen an einem medienpädagogischen Tag im Tandem mit Medienpädagogen zusammen diese Materialien erproben, die sie sich vorher erdacht haben. Die sind dann alle zusammengefasst worden in diesem Praxisheft. Und das wiederum streut jetzt relativ intensiv sogar, also mit hohem Anerkennungsfaktor in die anderen Bibliotheken, die dann nicht direkt partizipiert haben. Und ich verbinde mit dem Beispiel vielleicht noch eine Perspektive für die Zukunft. Ich glaube, sowas wird uns häufiger begegnen. Wir sind es noch nicht so gewohnt, dass es plötzlich in der Breite medienpädagogische Aktionen gibt. Aber wenn Bibliotheken und vor allem landesverbandlich alle Bibliotheken erstmal aufspringen auf den Zug oder alle Schulen irgendwann Tablets haben und da sogar auch kompetent mit umgehen können, dann fordert das uns ja erstmal heraus, sozusagen die basale Bildung, die ist dann im Medienkompetenzbereich schon mal gelegt und ich freue mich da richtig drauf, wenn plötzlich alle Lernsubjekte schon mal so eine basale Medienkompetenz haben, was kommt denn eigentlich dann? Dann können wir ja mal richtig coole Projekte machen, also fortgeschrittenen Ebene, das finde ich spannend. Und für uns als Organisation ist es auch die Frage, okay, das ist klar, wir müssen uns von diesen basalen Grundbildungsangeboten verabschieden und müssen, glaube ich, noch stärker als vorher in diesem Bereich Technikinnovation, Technikfolgenabschätzung für die Bildung aktiv sein, um vorauszudenken, was die anderen nicht so auf dem Schirm haben.
Jetzt ist gerade was aufgetaucht, was natürlich wir alle kennen. Medienpädagogik taucht ganz häufig in Verbindung mit Projekt auf. Das heißt, medienpädagogische Projekte meint in der Regel eine zeitliche Begrenzung, generiert in der Regel auch dadurch, dass es einen Förderzeitraum gibt, in dem wir sowas realisieren. Nicht inbegriffen sind ganz oft Momente, die sowas möglich machen, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich eine qualitative Evaluierung dieses Prozesses, ich habe mit Dingen zu tun, ich müsste eigentlich daraus Schlussfolgerungen ziehen, die übertragbar werden in zum Beispiel Schulausbildungssysteme. Jetzt ist das vielleicht in so einem Netzwerk wie Ihren beiden möglicherweise noch herstellbar, auf einer prekären Ebene, mit sehr viel Zeit und Lust. Wie machst denn du das, Jördis? Wie wertest du denn Dinge aus, sodass sie tatsächlich auch in irgendeiner Weise übertragbar werden auf anderer Leute Arbeit oder deine eigene in anderen Bereichen?
Also das ist tatsächlich in so einer bisschen prekäreren Situation nicht so schön oder so einfach, wie man sich das vielleicht manchmal wünschen würde. Aber was sich häufig ergibt, sind Kooperationsprojekte mit Universitäten, dass zum Beispiel bestimmte Projekte wissenschaftlich evaluiert werden. Dann ist natürlich immer noch die Frage, okay, dann steht das auf irgendwie so einem Blatt Papier, wie kommt das dann in die Praxis? Aber zum Beispiel durch Kooperationen auch mit Praxispartnern bietet sich das einfach sehr stark an. Also dass man von vornherein schon mitdenkt, dass man sagt, okay, man bildet zum Beispiel Pädagogen, Pädagoginnen, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal das Beispiel Bibliothek aus, dass man sie von vornherein gleich mit einbezieht und dass eigentlich das die Zielstellung ist, dass sie das irgendwann selbst anleiten. Also über solche Formen der Kooperation versuchen wir eigentlich meist so diese Art der Nachhaltigkeit irgendwie zu gewährleisten, auch im schulischen Bereich, ne, dass wir sagen zur Lehrkraft, nee, du gehst jetzt nicht nach draußen, sondern du bleibst in dem Projekt mit dabei, schaust dir einfach mal an, was wir so machen. Und ganz oft ist einfach tatsächlich das Feedback, dass sie sagen, hey, diese Methoden, die ihr da verwendet habt, das habe ich ja noch nie irgendwie so erlebt, so lebendig und so handlungsbezogen, wie wir es hatten, das werde ich auf jeden Fall jetzt auch zum Beispiel regelmäßig in meinen Unterricht einbauen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Natürlich ist es trotzdem auch notwendig, diese finanzielle Basis dafür zu haben, die wir natürlich auch brauchen, ja.
Und auch habt?
Also, dass die
finanzielle Basis, das auswerten zu können?
Dass wir die haben? Nee, also die sehe ich so gar nicht, also nicht so richtig gegeben. Also da ist auf jeden Fall der Appell an die Politik, dieses Thema so ein bisschen hoch zu schieben. Wir sehen es jetzt mit dem Digitalpakt und so gewissen Tendenzen, dass so das Thema Medienbildung ein bisschen mehr in den Fokus rückt. Aber auch da haben wir auch, wie schon vielfach heute angesprochen, das Problem, dass es halt sehr auf so eine technische Komponente verkürzt wird und weniger so pädagogische Konzepte auch wirklich mitgedacht werden. Aber ich sehe eigentlich in all diesen Entwicklungen immer was Positives, dass es eben erstmal irgendwie vorangeht. Also mir ist immer ganz wichtig, dass irgendwie was passiert und dass wir das halt irgendwie in kleinen Schritten tun.
Ich mache mal was dir vielleicht gar nicht so angenehm ist, Matthias. Denn wir können alle genau darüber jammern, dass sozusagen in diesem Projektcharakter immer ein Manko inklusive ist. Jetzt hast du ja den mehr oder weniger luxuriösen Zustand, auch wenn Luxus bei der Medienanstalt vielleicht jetzt das falsche Wort ist gerade, aber ihr könnt dauerhaft planen und auch evaluieren. Was würdest du denn für den freien Bereich als eine sinnvolle institutionelle Unterstützung sehen? Also aus deiner Position heraus, das langfristig begleiten zu können. Was ist denn deine Perspektive auf den freien Bereich? Wie könnte sich das perspektivisch, müsste sich das vielleicht auch ändern?
Naja, ich fange mal an. Erstens muss ich widersprechen, basale Kompetenzen sind überhaupt nicht ausgeprägt. Und ich glaube auch nicht, dass das hilft, da ein paar, niemand nahtreten, Bibliothekare, ja, irgendwie mal mitzunehmen auf die Reise. Ich habe zwei Kinder, die eine kommt in anderthalb Jahren in die Schule und die Chance hier in Sachsen-Anhalt ist einfach sehr groß, dass das Kind bis zum Abitur ohne Medienkompetenzvermittlung hier durchläuft, weil basale Kompetenzen nicht vorhanden sind, Punkt. So, und ich finde, das ist ein trauriger Zustand und man giert natürlich immer danach, ach ja, das nächste Level und gerade hier neue Technologien und so weiter. Aber ich glaube, da ist auch wieder eine Wurst an einem Stöckchen dran, was da heißt, ja, Coding, Programmieren, informatische Bildung, ja, was die Politik ausgeworfen hat und was eben gerade durch die, ja, zum Teil prekären Projektverhältnisse in der Medienpädagogik dann eben dankenswerterweise aufgeschnappt wird, ohne dass man sich um grundlegende Sachen kümmern kann. Ich glaube, man muss ehrlich miteinander sein und muss sagen, dass es nicht gelungen ist, in den Jahren zumindest, in denen ich im Medienbereich arbeite, seit 98, ist schon ein bisschen, in der Schule basale Kompetenzen auszuprägen bei den Multiplikatoren, und zwar flächendeckend, weder im Grundschulbereich noch im Gymnasialbereich. Es gibt eine viele, viele engagierte Lehrer, die aber innerhalb des Schulkontextes meistens ziemlich alleine unterwegs sind. Und man hat das in Sachsen-Anhalt halt so gehandhabt, dass man das in alle Rahmenrichtlinien reingeschrieben hat und in alle Lehrpläne, und rein theoretisch wäre es eine Pflicht, das eben entsprechend zu vermitteln. Es passiert aber eben nicht, weil Schule andere Priorisierungen beachten muss, ja. Und das ist gar nicht bös gemeint. Wir haben einen riesigen Lehrermangel mit Unterrichtsausfall. Wir haben das Thema Inklusion nicht geklärt, wir haben das Thema Integration nicht geklärt in der Schule. Da sind auch Lehrkräfte alleingelassen worden, gar nicht darüber nachzudenken, welche Systemwechsel wir gerade auch in den 90er Jahren in Schule immer mit gehabt haben und die also auch Lehrer betroffen haben. Und wenn man sich jetzt ehrlich macht, müsste man sagen, wir haben das nicht in der Lehrerausbildung, nicht in der Weiterbildung, weil die findet quasi zur Medienkompetenz so gut wie nicht statt. Das heißt also auch Bestandslehrer werden nicht in diese basalen Kompetenzgenuss kommen, ja. Und da muss man sich überlegen, wie man das ehrlicherweise vielleicht neu denken muss. Und da sehe ich gerade durch den Digitalpakt unheimliches Potenzial, indem man eben sagt, da müssen eben Leute, die Ahnung haben, in die Schulen rein und müssen Lehrer unterstützen. So, vielleicht ist das nicht eine 1-zu-1-Situation, dass also ähnlich wie bei der Schulsozialarbeit ein Medienpädagoge an einer Schule ist. Vielleicht muss man da erstmal drüber nachdenken, dass es schon schön wäre, wenn ein Tag in der Woche ein Medienpädagoge an der Schule ist, der aber anfängt, mit den Lehrern schulinterne Lehrerfortbildung zu machen, der mit den Schülern außerschulische Projekte initiiert und der vielleicht auch mit den Eltern in der Elternarbeit intensiv zusammenarbeitet und da vielleicht auch Elternabende macht. Und wenn man so einen Ansatz eben fährt, dann ergeben sich da unheimlich viele Chancen für die bisher projekthaft strukturierten Medienpädagogen, dort eben nicht nur fest Fuß zu fassen, sondern endlich mal ihre Kompetenzen da, wo es wichtig ist, nämlich im basalen Kontext loszuwerden, als Multiplikatoren.
Vielen Dank für, also da kann ich nur applaudieren, das stimmt, dass viele Sachen fehlen, aber ich glaube, so hast du das auch nicht gemeint. Du hast gemeint, das wäre schön, wenn auch die Bibliotheken, und das machen wir seit Jahren auch, dass wir dort auch in den Bibliotheken versuchen, Weiterbildung zu geben, die nämlich auch oft zögerlich sind, was das angeht, obwohl sie eigentlich, ja, nichts anderes, also sie sind ja wirklich der Ort, wo man sich mit Geschichten und Büchern und natürlich auch digitalen Medien auseinandersetzt. Was uns fehlt, sind aber eben auch gute Medienpädagogen. Also das muss man auch sehen. Es fehlt an, also wir könnten eigentlich jeden Tag in eine Schule gehen. Wir sind ja viel in Schulen und arbeiten an Medienkonzepten mit Und schon hört die nächste Schule, sagt, könnt ihr nicht zu uns kommen, könnt das auch mit uns machen. Es sind aber engagierte Lehrkräfte, die einerseits arbeiten wirklich viel auch so Methoden mit dem World Café, dass die Leute auch sagen können, da drückt der Schuh oder das will ich nicht. Also damit alle auch ihre Sorgen und Ängste auch loswerden können. Dann geht es natürlich auch darum, Technologien kennenzulernen, Ideen zu bekommen, mit welchen Apps man arbeiten kann. Aber es fehlen dann wirklich auch Leute, die bundesweit sagen, da machen wir mit, auch in diesem Bereich zu arbeiten. Das sehe ich schon auch als ein großes Problem. Und hinzu kommt, und da hätte ich heute Morgen noch gerne mehr Zeit gehabt, darüber zu sprechen, mit welchen Technologien arbeiten wir eigentlich? Also ist das wirklich so, dass wir das so machen können? Oder, also das wird ja im Moment auch viel diskutiert, Apple oder Androids, die eben in die Schulen gehen, die möglicherweise aber, was den Datenschutz angeht, auch problematisch sind. Also da haben wir große Fragen und wir wissen eigentlich nicht genau, wo es hingeht. Ich vergleiche das mal ganz gerne, das hinkt ein bisschen mit dem Dirke-Weltatlas. Der wurde ja früher auch einfach in die Schulen gesetzt und da hat niemand gesagt, ey, hier, schon ein Dirke-Weltatlas und ist das alles richtig berechnet, was die da drin sagen? Da würde man auf die Idee, ist man glaube ich nie gekommen, sondern da war ein Verlag und dem hat man auch unfassbar viel Kompetenz erstmal zugeschrieben, hatten sie sicher und haben sie sicherlich auch. Und heute ist es so, dass wir halt Medien und Technologien nutzen, die wir halt auch so nutzen, also das ist ja diese Vermischung von Arbeitswelt, Unterhaltungswelt und so. Und da habe ich wirklich noch große Fragezeichen und sorge mich manchmal, ob ich überhaupt das Richtige mache. Ich hätte vor 10 Jahren nie gesagt, wir brauchen medienfreien Schonraum Kita. Nein, dafür mache ich mir seit den 90er Jahren stark, dass auch die Kita dort medienpädagogisch natürlich arbeitet. Aber inzwischen denke ich, funktioniert das eigentlich mit diesen Geräten, die wir da benutzen? Also geht das eigentlich noch? Und da brauchen wir Handlungssicherheit auch in der Medienpädagogik. Also die Leute, die mit diesen Gerätschaften arbeiten.
Vielleicht eins gleich anschließend, denn das war ein ganz schönes Beispiel mit den Atlanten, dass vielleicht Lehrerinnen und Lehrer zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgebildet wissen mussten, wie man mit Quellen umgeht. Und das Lesen sozusagen, ja, also diese Kompetenz, vielleicht noch mit einem, wie hießen diese wunderbaren Projektoren, die... Naja, heute heißen sie Oberhead, die hießen mal irgendwie Polylux zum Beispiel oder so. Also es gab so eine Kompetenz, mit diesen Folien auch umzugehen und da im Zweifel mit der Lichtstärke an der Wand und so weiter. Jetzt haben wir aber etwas, was Sie im Eingangsvortrag ja auch schon benannt haben, nämlich eine unglaubliche Geschwindigkeit, dass verschiedene, ich nenne es jetzt mal Ausspielwege von Wissen, aber natürlich auch Kommunikationswege im Sinne von Diskussion, Beteiligung, entstehen und auch schon genutzt werden und die Lehrerinnen und Lehrer aber in einem Alltag verfangen sind, in dem sie ja eigentlich in ihrem Sachgebiet arbeiten. Das heißt, da bräuchte es ja etwas, was sozusagen diese Erwachsenenbildung in den Schulen in einer Permanenz sozusagen als Multiplikatorinnen-Schulung möglich macht und gar nicht so sehr die Projektwochen, die Schülerinnen und Schüler schulen, sondern ja eigentlich die Lehrerinnen und Lehrer, denn das ist mit einem einmaligen Studiengang, so modern er auch sein mag, in dem Moment nicht herstellbar, denn das ist ja viel zu schnell. Wir hatten im Vorfeld mal kurz darüber gesprochen, was eigentlich diese Netzwerke für Funktionen in der Gesellschaft haben könnten, wenn sie ein anderes politisches Gewicht bekämen. Wäre es aus Ihrer Sicht denkbar, dass medienpädagogische Netzwerke, wenn sie überall in der Qualität entstünden, so eine Aufgabe übernehmen könnten für Bildungs- und Kultusministerien, genau dieses Mitdenken, strukturelle Vorgaben für Schulbegleitung zu erarbeiten? Ist das ein Setting, was zukünftig denkbar ist aus Ihrer Sicht?
Also wünschbar. Denkbar, da wird es schon wieder schwierig. Also wie realistisch ist die Brille, die man sich da aufsetzt? Wünschbar auf jeden Fall. Es gibt immer mal wieder so Lichtblicke in meiner beruflichen Tätigkeit, zum Beispiel, wenn man feststellt, dass man in einer Institution in der Erwachsenenbildung, Landesvolkshochschulverband beispielsweise, berät und dann feststellt, das Weiterbildungsministerium hat gar nicht die Perspektive, die man als außerschulischer, als außenstehender Berater jetzt an dieser Stelle mit einbringen könnte, weil man feststellt, Kompetenzen, die denen jetzt gerade bei einem Praxisproblem weiterhelfen, die gab es schon mal in einer anderen Institution entlang der Bildungskette, Beispiel Schule, Beispiel E-Learning vielleicht. Erwachsenenbildung überlegt sich gerade bei uns in Rheinland-Pfalz, könnten wir mehr E-Learning oder zumindest E-Learning-Elemente integrieren, Blended Learning-Anteile, und dann stellt man fest, Leute, das ist doch auf schulischer Ebene lange schon gelöst, zum Beispiel mit einem Landes-Moodle-Server für Schulen, der kostenlos gewartet von diesem Bildungsministerium unterstützt, mit einer Lehrerfortbildungsstrategie dazu und so, das gibt es alles schon. Und das weiß aber die Weiterbildung nicht. Und die hat so das Gefühl, wir fangen jetzt gerade bei ganz, also bei Null an und sind hoch innovativ und wissen nicht, dass ein Haus weiter eigentlich diese Strukturen schon lange geschaffen sind. Und das ist für mich so ein Praxisbaustein, wo ich denke, da merken wir doch jetzt schon, dass das eigentlich so nicht bleiben sollte. Und vielleicht ein zweites Element, was für ein kooperativeres Modell spricht, ist, dass dieser Wissenstransfer stattfinden sollte und auch der Geldtransfer eigentlich. Also würde man zwei Fördertöpfe aus zwei Ministerien zusammenlegen für das gleiche Ziel, wäre es doch deutlich besser investiertes Geld, als wenn das Gleiche an zwei Stellen immer wieder so rumlaboriert wird, ohne dass es eine Ergebniszusammenführung gibt am Ende. Das ist sozusagen die Frustration der Praxis jetzt, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man das auch anders organisiert. Die Frage ist nur, will man das? Ist das ein Machtverlust, der damit einhergeht, der vielleicht auch manifestiert, dass es eben so ist, wie es jetzt gerade ist? Und ich kann mich nur dafür aussprechen, dass wir, glaube ich, diese Vielfältigkeit, im Titel steht ja auch, eigentlich müsste man als Medienpädagoge ganz viele Professionen in sich vereinen. Ich glaube, das ist Zeichen der Zeit. Das wird auch künftig noch so sein, dass da in diesem Medienkompetenzförderbereich ganz viele Professionen zusammenfließen. Also sollte man in Förderung genau dem Rechnung tragen und begünstigen, initiieren vielleicht sogar, dass das multiprofessionelle Teams sind, die da zusammenwirken dürfen.
Vielleicht hör das mal aus deiner Praxis an Schulen. Wir hatten heute draußen auf dem Hof hier so ein schönes Beispiel, dass an der Schule, an der Latina, wurden diese smarten Tafeln eingeführt. Ich sage das ganz bewusst so, weil die Lehrerinnen und Lehrer das bei der Bericht, die eben genauso nutzen wie Tafeln. Sie schreiben darauf. Das heißt, all das, was damit möglich ist, findet nicht statt. Wie geht ihr denn mit so einer Implementierung von Wissen um an den Schulen? Ist das so ein punktuelles Eingreifen? Könnt ihr strategisch sozusagen Leute gewinnen, die dann wiederum an den Schulen das weiterführen? Vielleicht hast du ja auch mal ein schönes Beispiel, und es ist gar nicht so schlimm, wie es eigentlich gerade von mir dargestellt wird.
Ich würde, glaube ich, gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil ich glaube, der Knackpunkt ist so ein bisschen auch das, was du gerade sagtest, so auf ministerieller Ebene, das Mindset irgendwie zu haben, was wir brauchen, nämlich diese Offenheit, auch mal kollaborativ Dinge anzugehen, gut in Kommunikation zum Beispiel zu sein, um über die Abteilungen hinweg sich auszutauschen, Dinge einfach mit einer gewissen Kreativität, Offenheit, Neugier auch anzugehen. Ich glaube, das ist so was ganz, ganz Wichtiges erstmal, wo ich glaube, dass das auch für Lehrkräfte irgendwie wichtig ist, dass man, wenn man jetzt eine neue interaktive Tafel hat in seinem Klassenraum, auch erstmal da so rangeht und sagt, okay, ich probiere das erstmal klein aus und ich mache vielleicht Fehler und vielleicht funktioniert auch nicht alles gleich irgendwie. Dass man tatsächlich so ein bisschen sich auch frei macht von diesem, klar, Datenschutz ist ohne Frage wichtig, aber von diesen ganzen Barrieren, die man irgendwie so ein bisschen im Kopf hat. Und da sehe ich auch, also wenn man so diese Frage stellt, wohin entwickelt sich irgendwie Medienpädagogik, letzten Endes, wovon ich spreche, sind so diese ominösen 21st Century Skills, die dahinter stehen. Aber ich glaube, das sind so ganz wichtige Fähigkeiten, natürlich nicht ausschließlich, aber das sind ganz wichtige Punkte, die auch in unserer Arbeit, glaube ich, immer mehr in den Vordergrund rücken. Und wahrscheinlich ist es auch, denke ich jetzt, so ein bisschen das, was du mit den basalen Fertigkeiten meintest. Also um irgendwie zu erklären, so geht eine interaktive Tafel an und diese Tools oder Apps kannst du darauf nutzen. Es gibt einfach ganz tolle E-Learning-Angebote, YouTube-Videos und so weiter zum Thema. Ich glaube, das wird immer weniger unser Arbeitsfeld sein, konkret zu erklären, wie irgendeine bestimmte App oder irgendeine Technologie ganz konkret funktioniert. sondern tatsächlich eher mehr die Fähigkeiten, die dahinter stehen, um ja einfach auch selbstbestimmt in dieses digitale Zeitalter reinzugehen.
Es gab ja vorhin mal den Begriff von Sabine Eder, dass wir müssen irgendwie uns auch zugestehen, dass das schwach sein darf, dass wir nicht wissen, dass wir sozusagen möglicherweise hier auch tasten. Matthias, wie ist denn dein Eindruck auf politischer Ebene, wenn ihr Angebote macht? Gibt es so etwas? Ist es so, ist eine Neugier auch ministerial als Beispiel oder in der Landesregierung akzeptiert? Dürft ihr neugierig sein? Dürft ihr Versuche machen? Oder muss es, ich weiß, dass das Ministerium für euch ja gar nicht zuständig ist, aber dass ihr kriegt ja politische Schwingungen mit. Dürft ihr experimentieren? Darf Medienpädagogik im Hause, in der Reichardtstraße experimentieren?
Also wir dürfen experimentieren, weil wir sind politikfern und demzufolge auch politikfern finanziell ausgestattet durch die Haushaltsabgabe, was natürlich ein enormer Vorteil ist. Das ist uns auch bewusst, ja, und wir setzen eben auf Nachhaltigkeit und eben weniger auf Projekte, weil das eben in Land Sachsen-Anhalt durch die Größe gerade noch so möglich ist. In anderen Bundesländern muss man das strukturell eben tatsächlich völlig anders angehen. Und wir dürfen auch in verschiedenen Arbeitskreisen natürlich mitreden und beraten, ja, aber was dann eben strukturelle Sachen sind, zum Beispiel zum Bildungssystem, da haben ganz andere Leute die Verantwortung. Das ist für uns aber kein Problem. Was ich zum Thema basale Kompetenzen eben sagen wollte, ist, dass man sich erstmal klar wird, dass zum Beispiel im Unterricht, ein mediengestützter Unterricht, ja, den ich relativ souverän dann als Lehrer umsetzen kann, indem ich weiß, wie ich so ein Whiteboard einschalte, dass das mit Medienkompetenz erstmal überhaupt nichts zu tun hat. Ja? Das ist auch keine basale Kompetenz, sondern die basale Kompetenz ist, sich mit den Inhalten, mit den Medien auseinandersetzen zu können und das Ganze in einem ethischen Kontext zu sehen. Es kam heute von unserem Vorsitzenden, nicht von ungefähr, eben der Vergleich mit dem sicheren Bewegen im Straßenverkehr. Hat der Straßenverkehr den entscheidenden Vorteil, dass wenn Verkehrserziehung ist, ja, dass die Erwachsenen selber Erfahrungen im Straßenverkehr ja schon sammeln konnten im Laufe ihres Lebens und das natürlich dann weitergeben, dass es nicht gesund ist, vor so einem Bus zu laufen, ja, dass wenn Autos kommen, dass man dann lieber stehen bleibt und nochmal guckt und so weiter und ein bisschen vorsichtig ist, einfach um das Risiko zu mindern, dass einem da irgendwas passiert. Im Internet haben wir eine völlig andere Voraussetzung, weil wir eben feststellen, dass selbst die Leute, die das erklären sollen, den sicheren Umgang, überhaupt nicht wissen, dass da ein gefährlicher Bus existiert, der um die Ecke kommen kann, ja, egal ob von rechts oder links, ja, und oder von geradeaus. Und den Leuten müssen wir eine Hilfestellung geben, eine Orientierung geben, und das meine ich mit basaler Kompetenz im Multiplikatorenbereich, dass die in der Lage sind, ihr Wissen dann in der Masse weiterzugeben. Ich habe ja gesagt, ich habe 5 Medienpädagogen, wir haben aber 850 Schulen in Sachsen-Anhalt. Ja, das ist für uns natürlich strukturell nicht zu schaffen. Also geht es eben bloß über so ein Train-the-Trainer-Programm und die müssen eben irgendwann mal aufgesetzt werden. Ja, und dann brauchen wir Medienpädagogen. Und da muss ich sagen, wir bitten nicht nur in Merseburg, sondern auch hier in Halle mit Medienwissenschaft und auch in Magdeburg mit der Medienbildung viele, viele junge Menschen aus, die Kompetenzen im medienpädagogischen Bereich erwerben. Und die auf alle Fälle als Multiplikatoren eingesetzt werden könnten. Aber die suchen sich eben oftmals andere Berufsfelder, weil sie in ihrem eigentlichen Beruf, den sie gern machen wollen, überhaupt nicht Fuß fassen können, weil die Strukturen dafür nicht da sind. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir einen Mangel an Medienpädagogen haben, sondern wir haben einen Mangel an Struktur, in denen die vorhandenen Medienpädagogen eingesetzt werden können. Also so ist zumindest mein Bild für Sachsen-Anhalt. Wenn das in anderen Ländern so aussieht, dass also in Rheinland-Pfalz so viel Geld da ist, dass man gar nicht weiß, wie viele Medienpädagogen man sich von außerhalb reinholen muss, dann ist das ein Luxus, den wir hier leider nicht teilen können. Und deswegen, ich komme selber aus der Schule Sozialpädagogik, ja, habe dort meine ersten Meriten verdient und muss eben sagen, dass wir dort am Anfang als Schulsozialarbeiter auch Fremdkörper waren. Und dass das mittlerweile sehr, sehr dankend von den Schulen angenommen wird, weil es einfach andere Blickpunkte, Perspektiven mit in die Arbeit reinbringt, die Schule mittlerweile als Bereicherung wahrnimmt. Und wenn das gelingt, Medienpädagogik ähnlich zu implementieren, dass das ein Unterstützungsangebot ist, und zwar für Eltern, Lehrer und die Kinder und Jugendlichen. Ich würde da gar keinen explizit rausnehmen und sagen, wir müssen nur auf die Lehrer gehen oder so. Dann wäre das ein gesellschaftlicher Gewinn und da lohnt sich jedes Invest. Und wenn jetzt Geld einmal da ist, sollte man es eben nicht nur in Tablets reinstecken, egal ob die von Apple oder Samsung sind, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass die in 2 Jahren veraltet werden, wenn die keine Updates mehr bekommen. Und dann haben wir einmal Geld verbrannt. Das kommt aber in der Form so schnell nicht wieder und in der Größenordnung. Und deswegen wäre es uns ein Anliegen, die Politik dahingehend zu sensibilisieren, dass sie eben das Geld auch in Köpfe steckt und in Fertigkeiten, Fähigkeiten, die eben dann an viele, viele weitergegeben werden können, damit es ein gesellschaftlicher Nutzen wird.
Das war schon fast ein Schlusswort, wenn wir einen Appell an Politikerinnen und Politiker hier an dieser Stelle aussprechen wollten. Jetzt kommen viele von Ihnen aus der Praxis und wir hatten ganz am Anfang auch schon mal erwähnt, dass natürlich Ihre Fragen hier genauso willkommen sind. Das würde ich an der Stelle wiederholen. Wenn Anmerkungen, Fragen oder eben Beispiele genau, die dahin zielen, auf diese Bereiche, die wir beim Wickel hatten, nochmal zusammengefasst. Netzwerke sind sehr willkommen als Bündelung von Kompetenzen. Es braucht vielleicht ein Umdenken in der Politik, dass diese Qualitäten auch beratend dauerhaft gesichert werden können, langfristiges Arbeiten ermöglichen, Evaluationen ermöglichen. Das war so in Kürze der Versuch der Zusammenfassung. Gibt es Anmerkungen von Ihrer Seite?
Ja, genau, ich heiße René Langner, ich arbeite an einer Schule über Umwege als Medienpädagoge, was nicht so häufig ist in Sachsen-Anhalt. Und ich glaube, da kann man viel drüber reden, wie man jetzt Medienpädagogen ein Arbeitsfeld schafft. Und jetzt war ja ganz viel über die Schule immer wieder die Rede und da komme ich ja gerade her. Es ist so, dass, glaube ich, ohne ein Umdenken, wie Schule funktioniert, das andere auch nicht funktionieren wird. Also es macht keinen Sinn, jetzt zu gucken, wie kriege ich jetzt einzelne Medienpädagogen jetzt auch noch in so ein System Schule rein, sondern man muss eigentlich das System Schule nämlich kooperativ gestalten, indem man multifunktionale Systeme schafft, wo man sich über große Themen unterhält, die man dann herunterbricht mit den einzelnen Fachleuten. Nur so funktioniert, denke ich, auch Zukunft, das zukünftige Lernen. Und da brauchen wir uns nicht unterhalten, ob man jetzt noch 1 oder 2 Medienpädagogen in so eine klassische Gymnasium oder Grundschule irgendwo reinpflanzt und der dann sich oder sie sich abkämpft, da Anerkennung zu kriegen für die Themen, die total wichtig sind, weil das ist ein Kämpfen gegen Windmühlen. Also wir müssen das ganze System anders denken und sonst ist es, ja, da rennen wir immer, dann treffen wir uns in 20 Jahren wieder und reden genau über das gleiche Thema.
Vollkommene Zustimmung aus meinem tiefsten Herzen. Nur vielleicht so zur Anregung, zum Mitdenken. Manchmal braucht es vielleicht so diese Zwischenschritte. Also auch gerade, wenn es um diese Diskussion geht, braucht irgendwie Medienpädagogik oder Medienbildung irgendwie ein eigenes Fach oder so. Klar, bin ich auch inhaltlich voll bei, das sollte eine Querschnittsaufgabe sein. Aber vielleicht ist es manchmal so ein Zwischenschritt, der ganz, ganz sinnvoll ist, also das in kleinen Schritten anzugehen.
Und ich fasse mich ganz kurz. Eine kurze Reaktion auf dich. Also eigentlich geht es mir innerlich auch so und dann denke ich aber wieder, oh, habe ich genug Systemvertrauen, insbesondere in dieses wahnsinnige langsame System Schule, dass wenn man erstmal erlaubt hat, ihr dürft jetzt doch nicht fächerintegrativ, sondern ein Spezialfach, wo der Spezialist oder die Spezialistin alles macht und die anderen Lehrer dann nichts mehr, dann bleibt es vielleicht so. Das ist dann, sind dann wiederum meine Bedenken. Und noch ein schnelles Praxisbeispiel, wo ich immer sehr gehadert habe, ob das denn überhaupt irgendeine positive Wirkung entfalten wird, diese Idee, ein Medienkompetenzmodell so als Grundlage zu nehmen. Medienkompass heißt das jetzt in Rheinland-Pfalz beispielsweise, NRW, Saarland und Baden-Württemberg, Bayern, die haben, also viele Länder machen sowas in der Art auch. Und was es aber bewirkt, und das finde ich super, und deswegen habe ich auch so Probleme mit dem Begriff Basalkompetenz, den ich heute, glaube ich, nicht so genau erklären konnte, wie ich es innerlich eigentlich fühlen würde, Wenn wir ein Kompetenzmodell haben, was möglichst vielschichtig ist und was eben nicht curricular strukturiert ist, dass da drin steht, in der 7. Klasse lernen die im Februar, März lernen sie genau, wie man einen Browser benutzt zum Beispiel. Und 2 Jahre später hat sich die Technologie total geändert. Deswegen brauchen wir kompetenzorientierte Formulierungen, die da drinstehen, die relativ weit gefasst sind und die den Pädagogen wiederum Ausdeutungsspielräume bieten. Und die auch nicht so eng gefasst sind, dass Technologieentwicklung das Ding nach 2 Jahren sozusagen mülltonnenreif machen würde. Also diese Möglichkeiten, die brauchen wir, die helfen uns auch in der pädagogischen Arbeit und auch in der Kommunikation mit anderen Pädagogen sehr. Aber es braucht dann auch Medienpädagogen, die sozusagen diese ganze Klaviatur dessen, was Medien alles so kann im Bildungskontext, sehr virtuos bespielen können. Und das wiederum kann man eben nicht so leicht curricular fassen. Also da so ein ganz klares Ausbildungskonzept, was auch wieder langfristig so stehen wird, herstellen. Also da sind wir auch noch gefordert, im Bereich Ausbildung, Weiterbildung, Qualifizierung da noch gute Ideen zu haben, wie wir das künftig verbessern, dieses Modell, dass die Pädagogen wirklich da gut grundgebildet sind und kreativ.
Oder eben tatsächlich, was René Langner ja auch meinte, diese Flexibilität in so etwas zu übersetzen wie Kooperationen. CCC tauchte vorhin auf, ne, Chaos Computer Club, also da, wo Kompetenzen sehr flexibel ohnehin praxisalltagsmäßig da sind, die in die Schulen einzufliegen, dann, wenn es dran ist. Ja. Voilà.
Ja, Claudia Erhardt, ich arbeite hier an der Uni im großen Feld der Fachdidaktiken und auch wir machen Medienbildung in gewisser Weise und ich finde die ganze Diskussion, die hier läuft oder die ganzen Kommentare gerade sehr spannend. Darum geht es, Medienpädagogik irgendwie in die Schule zu kriegen und Medienpädagogen in die Schule zu kriegen und Lehrer als Multiplikatoren einzusetzen. Und was ich gerade total schmerzlich vermisse, in der ganzen Diskussion des heutigen Tages bisher, ist die Frage, wie kriegen wir denn Medienpädagogik in die Hochschule? Ich mache Lehrerinnenbildung und ich vermisse bei meinen Studenten schmerzlichst, dass keine medienpädagogische Ausbildung bei Lehramtsstudenten wirklich flächendeckend gibt. Wir haben das Problem, dass wir in den Fachdidaktiken sitzen und anfangen, ungeschult, ohne Medienpädagogen im Hintergrund, Medienpädagogik zu lernen oder Medienkompetenzen zu vermitteln, um eine ungefähre Multiplikatorenwirkung reinzukriegen. Und ich muss sagen, also mich schockiert es gerade, dass das Thema bisher noch in keinster Weise hier angesprochen wurde. Sehr schade.
Was ich jetzt als Gegenfrage eher hätte, ist, wenn Sie in der Didaktik tätig sind und dieses Defizit ausgemacht haben, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, aus Universität heraus zu sagen, wenn uns die Professionalität fehlt, nämlich Medienpädagogik, ja, dann holen wir uns die rein und implementieren die. Soweit ich weiß, wie gesagt, gibt es jetzt erste Anfänge, hier an der Uni Halle auch einen Lehrstuhl zu entwickeln. Das ist, deswegen sage ich auch, dieser strukturelle Prozess, den Herr Langner angesprochen hat, wäre dann wahrscheinlich eher was für meine Enkelkinder. Ich habe aber jetzt erstmal das Interesse als Vater, ja, dass meine Kinder erstmal eine Möglichkeit haben. Und wenn ich sehe, dass die Webfehler, ja, jetzt erstmal, will man sagen, sogar in der Grundausbildung von den jungen Menschen, die ja die Zukunft für Schule bedeuten, nicht ausgemerzt werden, dann denke ich mir, sollte man da auch ganz, ganz schnell in den Dialog kommen, ja, um da nochmal vielleicht auch einen Finger in die Wunde zu legen. Ich weiß ja, dass zumindest, würde ich mal sagen, die Lehrerausbildung an der Uni, obwohl die eigentliche universitäre Ausbildung ja bei dem Wirtschaftsministerium ist, aber die Lehrerausbildung ja curricular zumindest über das Bildungsministerium läuft und vielleicht sollten sich diese beiden Institutionen da mal ganz schnell miteinander committen, um ihnen da zu helfen.
Es gibt verschiedene Medienkompetenzberichte inzwischen, die aber je nach Legislaturperiode wieder in irgendwelchen Schubladen verschwinden. Und da ist auf jeden Fall der Bereich drin. Ich hatte das mit dem, entlang der gesamten Bildungskette, das ist natürlich wirklich zentral wichtig, genauso in der Ausbildung von Sozialassistenten, Erzieherinnen, Erziehern. Das ist wirklich ein schweres Feld. Wir machen das seit sehr vielen Jahrzehnten. Wir wollten auch Teach-the-Teacher-Seminare geben und die sind überhaupt gar nicht teilweise in der Lage, liegt an den Strukturen, auch an diesen Berufsfachschulen, sozusagen von Ihrem Curriculum, eng gestrickten Lehrprogramm, dann noch was für die Medienkompetenzförderung sich sozusagen freizuschaffen, freuen sich, wenn wir kommen und dann so 2 Tage mit den Schülern und Schülerinnen arbeiten. Die freuen sich auch darüber, aber uns ist es am Ende doch noch zu kurz, weil die Themen so viel größer werden. Also wir entwickeln uns da immer weiter und versuchen auch, die Inhalte anzupassen. Aber der Frust wird so in uns selber auch immer größer. Wenn wir das machen, muss das wegfallen. Das wäre aber eigentlich ja auch wichtig. Also das merken wir ja selber, dass das Thema noch viel, viel größer wird. Alleine Elternabende, gebe viele Elternabende. Und da reichen eigentlich fast 2 Stunden schon gar nicht mehr. Und du musst es immer mehr runterbrechen auf so grundlegende Thematiken. Also es ist schwierig. Aber es ist natürlich ganz wichtig, es ist auch gut, dass Sie das nochmal sagen, aber eigentlich hoffen wir, dass wir es nicht vergessen haben. Und schauen Sie sich Medienkompetenzberichte an. Einen hat die GmK vor einigen Jahren auch geschrieben. Letztendlich steht da auch alles schon drin. Es muss nur umgesetzt werden. Und wir werden wahrscheinlich in 20 Jahren auch hier so sitzen wieder und trotzdem darüber reden. Also die Politik und überhaupt die Medienpädagogik ist da auch wirklich sehr, sehr langsam. Und es gehören aber eben auch solche Dialoge und solche Prozesse dazu. Das ist wahrscheinlich unabdingbar.
Ja, es gibt noch eine Frage, ne? Also, okay.
Ich habe auch noch eine Anmerkung. Susan Panzer, mein Name. Ich arbeite bei den Leipziger Städtischen Bibliotheken als Medienpädagogin, also in diesem neuen tollen Spielfeld, was es quasi für die Medienpädagogen gibt. Und ich muss sagen, ich würde diese Formulierung vom Anfang nochmal aufgreifen, braucht es doch einen geschützten Begriff, sich Medienpädagoge nennen zu dürfen, weil ich glaube, dass diese Fragen, gibt es jemanden in der Schule, in der Hochschulbildung, in Bibliotheken, der Medienpädagoge ist, wirklich noch unklar ist. Ich habe das in der Bibliothek gemerkt, dass ich mir da wirklich erstmal den Kollegen vor allen Dingen klar machen muss, was bedeutet Medienpädagoge überhaupt? Also die wissen das nicht, die denken dann, Lesekompetenz ist gleich Medienkompetenz, wo ich dann immer sage, ja, aber nur so ein kleiner Teil davon, da gibt es noch viel mehr, was dahinter ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn man das wirklich ein bisschen mehr schützt, den Begriff, dass auch klarer wird, was da dahinter steht und dass es dann auch einfacher ist, Medienpädagogen in andere Bereiche einzubinden.
Oder den Vorschlag von vorhin auch nochmal aufzunehmen, so eine Art Qualitätssicherung eben über die flächendeckende Bildung von Netzwerken oder Netzwerkstellen sozusagen herzustellen, dann wird vielleicht der Schutz auch gar nicht nötig sein, weil wenn wir diese Struktur überall hätten, dann gäbe es ja genau diesen Abgleich und eine Evaluation von Arbeit und dann hätten wir vielleicht auch so eine Qualitätssicherung. Wir haben noch 5 Minuten, es gab hier drüben noch eine Frage und da auch noch eine.
Mein Name ist Jan Förster, ich bin Geschäftsführer von dem freien Kita- und Grundschulträger hier in Halle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe so ein bisschen den Systemglauben mittlerweile aufgegeben, weil ich bin genau an diesem Punkt angekommen. Wenn ich darauf warte, dass das Bildungs- und das Wirtschaftsministerium es schafft, auch die Universitäten zu besiegen, das ist nämlich, also ich muss auch sagen, die Universitäten spielen in der Lehrerbildung in meiner Sichtweise dort nicht die perfekte Rolle. Auf der einen Seite schreien sie immer nach Freiheit der Bildung, auf der anderen Seite kommt zu wenig an. Natürlich gibt es ja auch Vorgaben. Es geht hier einfach darum, das System ist so komplex und die verteilen natürlich auch eine Decke, die viel zu klein ist, verstehe ich auch alles. Wir haben ganz andere Probleme, ja, Stichwort zum Beispiel Lehrermangel. Also da geht es auch um viel Geld, was im System irgendwo auch mal fehlt, wo Kompetenzen fehlen, wo Leute fehlen, sodass ich persönlich finde, da wird von oben her, wird es relativ lange dauern, bis da wirklich was stattfindet. Deswegen will ich eigentlich versuchen, aus meiner Sichtweise immer die Rolle der einzelnen Institutionen zu stärken. Das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich nehme da manchmal meine Lehrer auch hart an die Kandare und sage so, Leute, wenn wir Medienbildung machen wollen, dann müssen wir uns mit uns selber beschäftigen. Das heißt, wir müssen ein Konzept aufstellen und ich nenne das dann immer, wir müssen ein Crea-Konzept entwerfen. Da können wir uns natürlich überall schlau machen, können gucken, was da schlaue Leute schon geschrieben haben, aber wir müssen es danach immer auf unsere Gegebenheiten, die wir haben, ummünzen. Und danach könnt ihr zu mir kommen, das ist nun wiederum meine Aufgabe, wenn er sagt, ihr braucht jetzt erstens, zweitens, drittens, viertens, dann bemühe ich mich erstens, zweitens, drittens, viertens hinzukriegen. Und ich glaube, genau das fehlt auch manchmal so ein bisschen. Das soll jetzt keine Generalkritik sein, weil ich weiß, dass gerade Schulen, die haben alle ganz große Schwierigkeiten erstmal mit so Grundding. Ja, Stichwort tatsächlich, warum machen wir jetzt Digitalpakt? Warum ist er ausgeschrieben auf Technik? Einfach, weil wir bei vielen Schulen noch in der technologischen Steinzeit irgendwo sind. Ja, da wird mit Tafeln gearbeitet, weil das nun mal das interaktivste Element ist, was die in der Schule haben. Und dementsprechend glaube ich ganz persönlich, ich kann da viele Leute verstehen, aber wir können schreien nach Politik und auch letztlich nach Institutionen, dass sie irgendwas besser machen sollen. Ich glaube aber, wir müssen, gerade weil das Feld ich fand dieses Verkehrserziehungsbeispiel vorhin gerade von Herrn Schmidt sehr gut, genau das ist es doch. Ja, Politik reagiert so langsam, weil auch Politik nicht weiß, was in 10 Jahren ist. Und dementsprechend möchte ich einfach nochmal dafür plädieren, dass wir auch versuchen, in den Institutionen das zu machen, in dem Wissen, was der allererste Fragesteller gesagt hat, dass es natürlich ganz schwierig ist, auch wir reden über eine Decke, die viel zu klein ist. Wenn ich mir Gedanken mache, ob ich einen Medienpädagoge einstelle, muss ich als allererstes gucken auf meine Einnahmeseite. Sprich, kann ich ihn mir leisten. Und diese Problematik haben natürlich alle. Aber nichtsdestotrotz möchte ich wirklich nochmal unterstreichen und dafür plädieren, die Konzepte müssen schon vor Ort entwickelt werden. Das ist ein hartes Brot, das neben dem Tagwerk zu machen, das weiß ich. Ja, aber ich glaube, nur so funktioniert es. Wenn wir warten, dass uns jemand was schenkt, dann warten wir wohl vergeblich.
Gibt es ja auch schöne Beispiele für so eine Kooperation, die erfolgreich laufen vor Ort eben genau. Die müsste man vielleicht noch stärker sichtbar machen. Letzte Frage. Das war eine Anmerkung, ne? Keine direkte Frage, ja.
Ich habe auch weniger eine Frage, beziehungsweise wahrscheinlich keine, die sich in 2 Minuten beantworten lässt. Maria Wiesner vom Initiativbüro Gutes Aufwachsen mit Medien. Was mir gerade so ein bisschen gefehlt hat, beziehungsweise wir haben jetzt sehr viel über so formalisierte Bildungskontexte gesprochen, ne? Und uns erreichen gerade auch unheimlich viele Fragen von Eltern und Familien, die jetzt erstmal im Kontext Schule vielleicht im besten Fall über den Elternabend erreicht werden. Viele und genau die wahrscheinlich am meisten Bedarfe haben, nicht. Und auch da auf dieser Suche sind, Sabine Eder hatte das gesagt, nach Handlungssicherheit. Ja, und auch da fragen, was kann ich denn machen? Gerade auch mit dem Blick auf die ganzen jungen Medienschutzthemen, die da gerade groß auch drüber hängen. Und da wäre nochmal meine Frage oder das vielleicht auch als Impuls mit in die nächsten 2 Tage jetzt einfach zu nehmen, weil ich glaube, wir können das jetzt hier nicht beantworten. Was sind da auch nochmal Möglichkeiten, auch medienpädagogisch, was für Eltern oder am besten intergenerativ dann eben auch für Eltern und Kinder zu machen oder auch Eltern, tja, entweder medienpädagogisch mit in die Schule zu holen oder das, was in der Schule passiert, in die Familien zu tragen, wie auch immer.
Also ich habe gerade am Samstag einen Eltern-Kind-Aktionstag gemacht. Da fahren wir in die Schulen mit 4 Leuten und da waren es nur 3, weil eben nur 40 Teams sich da angemeldet hatten und arbeiten wirklich zu allen möglichen Themen. Da ging es um Games, es geht um Zeiten, die wir mit Spielen verbringen, es ging um YouTube und um Kommunikation innerhalb von YouTube, um Influencer. Das waren 5 Klässler, 5 Klässlerinnen und ihre Eltern, die sie mitgebracht haben. Und das machen wir aber ganz selten. Also wir können finanziert, sind 8 Aktionstage und machen könnte man natürlich unfassbar vieles. Sind aber immer Samstage und die Schulen organisieren sich da auch ganz schön, müssen immer ganz schön organisieren, um die Eltern überhaupt dazu zu aktivieren, da mitzumachen. Und das stimmt, welche Eltern sind da? Also arbeiten wir mit den Gesunden, die sowieso das ganz gut im Blick haben oder nicht? Das ist ein großes Problem. Ich glaube, in dem Bereich muss es viel mehr geben. Aber es gibt ja inzwischen, finde ich, sehr gute Projekte, die Elterntalk-Projekte in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern, in Niedersachsen inzwischen auch, die versuchen wirklich mit anderen Ideen und Konzepten reinzugehen. Und vermutlich sollte die Medienpädagog immer versuchen, in dieser Trias zu denken. Also die Kinder im Blick zu behalten oder die Jugendlichen, die Eltern im besten Sinne, da wo es passt. Manche Jugendlichen wollen auf gar keinen Fall, dass die Eltern da irgendwie eingebunden werden. Aber dass man da eben elternpädagogischen Profis, sind wir dann in dem Fall, und eben die Erziehungsberechtigten dazu holt. Das sollte, finde ich, Standard sein. Und deswegen ist die Frage, wenn Medienpädagogik draufsteht, was ist denn da drin? Das müsste man natürlich auch nochmal eruieren. Denn manchmal kommen Medienpädagogen an die Schulen und da würde ich sagen, das verstehe ich nicht unter Medienpädagogik, sozusagen nur einen bewahrpädagogischen Blick auf die Welt und keinen, der sozusagen mehr Ermöglichung im Portfolio hat. Das ist dann auch nicht das, was wir eigentlich wollen. Und insofern, wir brauchen halt unfassbar viel Zeit. Und da habe ich das Gefühl, dass diese Zeit uns so ein bisschen durch die Finger rinnt. Und ich weiß auch nicht, wie man das lösen kann so richtig. Also wir haben früher 7-9-tägige Qualifizierung gemacht. Also 9 Tage haben wir mit Erziehern, Erzieherinnen gearbeitet in Nordrhein-Westfalen. Und inzwischen sind wir froh, wenn wir die ein oder zwei Tage mal zusammenkriegen zu einer Weiterbildung, weil sie sagen, wir können gar nicht raus aus dem Dienst. Das funktioniert gar nicht. Aber so eine Arbeit ist immer auch Bindungsarbeit. Also wenn wir diesen Programmierer, der am Anfang nicht mit mir spricht, wenn ich den nur in einem 2-stündigen Projekt habe, dann wird er vielleicht auch nie mit mir sprechen. Wenn ich aber ein paar Tage habe, dann wird das wahrscheinlich auch funktionieren und dann passieren ganz, ganz viele Sachen. Und das bedeutet aber, dass wir Vertrauen zueinander aufbauen und die pädagogische Arbeit auch immer ein Miteinander lernen ist und sich gegenseitig auch zu stärken.
Was auch ein Plädoyer ist natürlich für eine langfristige Begleitung und eben nicht dieses Pflaster, wir schießen mal überall rein und genau. Also natürlich beides, klar. Ihnen vielen Dank fürs Mitreden. Es sind alle noch da, ja, also wir haben dann nicht mehr diese Bühnensitzdistanz. Sie können gerne noch mit allen reden. Ihnen vielen Dank fürs Mitreden und fürs Zuhören natürlich und ich hoffe, wir sehen uns noch im Foyer oder hier.